Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Den Wahlsieg des rechtsnationalen Lagers in Italien hatten Anlegerinnen und Anleger erwartet. Das ändert aber nichts daran, dass die Stimmung an den Finanzmärkten heute schlecht ist. Was nicht nur an Italien liegt. Die Wahl in Italien und, wie das IFO-Institut und die OECD in die wirtschaftliche Zukunft schauen, unser Schwerpunktthema in dieser Sendung. Und außerdem in den nächsten 25 Minuten, warum Verbände stillgelegte Bahnstrecken wiederbeleben wollen und wie eine Chinesin am Rande der Wüste Gobi Rieslingwein anbaut. In den Ländern der Europäischen Union wird regelmäßig gewählt. Wenn das in Italien der Fall ist, ist die Aufmerksamkeit auch in Deutschland aber besonders groß. Das liegt auch an der enormen wirtschaftlichen Bedeutung Italiens für die Eurozone. Das Land mit dem hohen Schuldenstand kann, je nach Entwicklung, die gesamte Währungsgemeinschaft und die gesamte EU vor enorme Probleme stellen. Der Wahlsieg des rechtsnationalen Lagers hat negative Entwicklungen zumindest nun wahrscheinlicher gemacht. Über den Ausgang der Wahl Elisabeth Pongratz.
Der Vorsprung des rechten Bündnisses ist eindeutig. 44% der Wählerinnen und Wähler haben sich nach dem jetzigen Stand für die Koalition aus Fratelli d'Italia, der Lega und Forza Italia entschieden. Mit 26% liegt die Partei von Giorgia Meloni ganz weit vorne. Die Fratelli d'Italia gelten als nationalistisch und rechtsextrem. Die 45-jährige Meloni könnte nun die erste Ministerpräsidentin Italiens werden. Noch in der Nacht twitterte sie: Heute haben wir Geschichte geschrieben. Am Morgen sprach sie von einer Nacht der Erlösung, versprach aber gleichzeitig, dass sie eine Regierungschefin für alle sein wolle. Ihr Bündnispartner, die Lega von Matteo Salvini, ist auf 9% abgesackt. Die Forza Italia von Silvio Berlusconi liegt derzeit bei gut 8%. Weit abgeschlagen ist der Mitte-Links-Block der Sozialdemokraten und ihrer Verbündeten. Er liegt bei 26%. Die stellvertretende Vorsitzende des Partito Democratico, Deborah Serracchiani, zeigte sich tief betroffen. Die römische Tageszeitung La Repubblica titelte: Meloni nimmt sich Italien.
Elisabeth Pongratz war das aus Rom. Auch ohne den Blick auf Italien ist die Stimmung aktuell schlecht. Es geht um einen wirtschaftlich ungesunden Mix. Hohe Energiepreise, hohe Preise insgesamt, kräftige Leitzinserhöhungen der Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation, Rezessionssorgen. Und die Erkenntnis, da wieder rauszukommen, wird nicht einfach und das wird dauern. In Zeiten großer Unordnung können Prognosen helfen, die Übersicht zu behalten. Heute stellten sowohl die OECD als auch das Münchner IFO-Institut neue Prognosen vor. Brigitte Scholtes hat sich das für uns angeschaut.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im Mai 2020. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts ist auf nun 84,3 Punkte gefallen. Das waren gut 4 Punkte weniger als noch im August. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 87 Punkte gerechnet. Dabei waren alle Bereiche betroffen. Die 9000 befragten Unternehmen beurteilten die aktuelle Lage schlechter. Noch pessimistischer aber sind sie mit Blick auf das nächste halbe Jahr. Vor allem die energieintensiven Branchen seien sehr stark belastet. Denn als Folge des Kriegs in der Ukraine sind ja vor allem die Energiepreise stark gestiegen. Die Inflationsrate dürfte weiter zulegen, befürchtet IFO-Präsident Clemens Fuest.
Wir befragen ja die Unternehmen, ob sie Preise erhöhen wollen oder nicht. Und die Zahl der Unternehmen, die Preise erhöhen wollen, ist nochmal gestiegen. Da sieht man einfach, dass die Kosten eben zunehmen und die Unternehmen reichen diese Kosten weiter. Das heißt natürlich, dass auch die Inflation mit den hohen Inflationsraten weitergehen wird.
Die Erwartungen waren zuletzt im April 2020 so pessimistisch. Eine Rezession im Winterhalbjahr wird also immer wahrscheinlicher. Das sieht auch die OECD so, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Für das laufende Jahr rechnet sie zwar noch mit einem leichten Wachstum der deutschen Wirtschaft um 1,2%, damit senkte sie ihre bisherige Prognose aber um 0,7 Prozentpunkte. Doch für 2023 erwartet sie nun eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,7%. 2,4 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer vorhergesagt. Die gesamte Weltwirtschaft leide unter den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch unter den Konsequenzen der Null-Covid-Politik in China, sagte OECD-Generalsekretär Matthias Kormann bei der Vorstellung der Herbstprognose. Die Weltwirtschaft habe an Momentum verloren. Sie werde im laufenden Jahr um 3,0 Prozent zulegen, 2023 dann aber nur noch um 2,2 Prozent. Für die Europäer sei es nun sehr wichtig, sich bei der Energieversorgung solidarisch abzustimmen, sagte Kormann.
Governments can achieve more by working together.
Die Regierungen können mehr erreichen, wenn sie zusammenarbeiten. Um Nöten in Europa vorzubeugen, müssen die Europäer sich bei der Beschaffung von Gas koordinieren. Und sie müssen zusammenarbeiten, um die Abhängigkeit von Energie zu verringern, etwa die grenzüberschreitenden Lieferungen von Strom und Gas verbessern. Die Solidarität zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union muss wachsen.
Solidarity among European Union members.
Gegen die hohe Inflation müsse die Geldpolitik entschlossen vorgehen, mahnt die OECD. Denn die Preissteigerung belaste die Bürger und die Unternehmen, sagte OECD-Chefvolkswirt Alvaro Pereira. Die Regierungen müssten diese zwar unterstützen, aber nicht alle gleichermaßen, warnte er.
We believe that is very important going forward.
Wir glauben, dass es für die weitere Zukunft wichtig sein wird, die Fiskalpolitik stärker zielgerichtet und zeitlich begrenzt auszurichten, damit es nicht zu Problemen bei der Staatsfinanzierung kommt und diese nachhaltig bleibt. Schon jetzt hat sich das Niveau der Unterstützung durch Steuergelder beträchtlich erhöht. Deshalb ist es wichtig, diesen anhaltenden Stimulus nicht dauerhaft so hoch zu halten. Die Sorge dahinter, die Staatsverschuldung könnte zu stark steigen.
Brigitte Scholtes war das über pessimistische Stimmungen und Prognosen von IFO und OECD. Ja, und dann ist da ja noch der Wahlsieg des rechtsnationalen Lagers in Italien. Gab's schon mal bessere Stimmung bei Finanzprofis? Reden wir drüber. Das machen wir heute mit Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Wie sind denn die vielen Nachrichten in Frankfurt angekommen?
Ein Teil dieser Nachrichten hat man ja schon erwartet. Es war ja in den Prognosen für die Italienwahl relativ klar, dass die Mitte-Rechts-Regierung da vermutlich gewinnen würde. Trotzdem hatte sich der DAX heute Vormittag ins Plus vorgearbeitet. Dann allerdings in der Tat kam der IFO-Geschäftsklima-Index und dann ging es nochmal kräftig ins Minus. Aber man will es hier irgendwie wissen. Der DAX jetzt aktuell bei 12.281 Punkten, ein Minus von ganzen 3 Punkten, also quasi unverändert zum Freitag letzter Woche. Aber da war es ja vorher schon runtergeprügelt worden. Richtig, in den Keller ist es an anderen Märkten gegangen und darüber wollen wir jetzt eben auch reden mit Arthur Brunner, ICF-Kursmakler. Das Unternehmen sitzt hier mit auf der Börse und ist zuständig für den Anleihehandel. Da wird es ja jetzt auch wirklich spannend. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den Devisenhandel. Der Euro heute auch noch mal kräftig in den Keller gerutscht. 96 US-Cent ist ein Euro jetzt nur noch wert. Das ist ein Problem, das wir sicherlich auch im Rahmen der Rohstoffversorgung für den Industriestandort Deutschland haben werden. Von importierter Inflation ist hier schon die Rede. Aber kommen wir zu den Anleihen. Auch deutsche Anleihen heute mit einem größeren Renditeaufschlag plus 1,99%. Die Umlaufrendite beispielsweise ist also insgesamt nach oben gegangen. Richtig kräftig natürlich der Renditeaufschlag für italienische Anleihen. Wie stellt sich die Situation aktuell jetzt dort dar?
Ja, italienische Staatsanleihen müssen gegenüber letzten Freitag schon 10 Basispunkte mehr Rendite abwerfen als Bundesanleihen. Und dann sieht man, wie dass die Rentenmärkte im Moment wenig Vertrauen zu Italien haben.
Vielleicht können wir das kurz erklären. Wenig Vertrauen in Italien bedeutet was?
Italien muss für seine Schulden jetzt deutlich mehr bezahlen als noch zum Beispiel vor einem Monat. Und Italien sitzt ja auf einem sehr großen Schuldenberg und das heißt auch, die künftige Haushaltsfinanzierung wird sehr schwierig.
Der Grund für das Misstrauen der Investoren ist welcher? Die Versprechungen dieser rechten Regierungsgemeinschaft, die sich da jetzt gebildet hat?
Zum einen fragt man sich, ob diese Versprechen zu finanzieren sind. Auf der anderen Seite ist auch die Europäische Zentralbank, die bisher die italienischen Staatsanleihen gekauft hat, auch an ihre Grenzen gekommen. Und deshalb sind die Anleger hier etwas zurückhaltend.
Ja, da gibt es ja schon die ersten Spekulationen über neue Wetten gegen die Eurozone, gegen den Euro insgesamt. Letztes Mal, Sie haben es ja angedeutet, konnte die Europäische Zentralbank bei diesen Wetten schnell eingreifen. Da ging es gegen Griechenland, jetzt geht es gegen Italien. Ist eine ähnliche Situation, dass die EZB nochmal eingreifen muss, jetzt angesichts dieser Regierungskonstellation vorstellbar?
Im Moment noch nicht. Allerdings sind auch die Mittel der EZB begrenzt. Man hat in guten Zeiten vergessen zu sparen oder die Zinsen zu erhöhen. Und jetzt, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, kann man, obwohl vielleicht Anleihekäufe angebracht wären, nicht mehr kaufen, weil man im Prinzip schon zu viel gekauft hat.
Ja, Ihre Prognose, was das angeht, beruhigt sich das jetzt erst einmal? Oder wie wird es mit italienischen Anleihen weitergehen? Werden die Investoren der italienischen Regierung, wenn sie denn jetzt ihre Ideen versucht umzusetzen, die rote Karte zeigen?
Es ist durchaus möglich. Also die Regierung hat nicht mehr den Freiraum, wie sie es vielleicht früher hatte, zu agieren, sondern man muss auch sehr genau die Rentenmärkte beachten, weil ansonsten hat man mit der Refinanzierung große Probleme.
Ja, kurze Einschätzung von Arthur Brunner, ICF-Kursmakler, Anleihehändler hier auf dem Parkett. Herzlichen Dank dafür.
Und wir verlassen jetzt mal kurz Eurozone und Euro und schauen auf das britische Pfund, das auch schwer unter Druck ist. Warum?
Ja, fast schon Parität zum Dollar. Also jedenfalls geht es in die Richtung. Der Hintergrund ist dort eigentlich ein ähnlicher wie in Sachen Italien. Die Regierung macht große Versprechungen und hat auch einiges auf den Weg gebracht. Das geht seit Freitag letzter Woche so. Sie hat eben gesagt, dass sie Steuererleichterungen durchsetzen will. Wie das angesichts der Rezession und auch der unglaublichen Inflation, die die Briten gerade haben, funktionieren soll, das überlegt man sich eben gerade am Devisenmarkt und flüchtet aus dem britischen Pfund, weil man da wenig Hoffnung hat.
Wir schauen jetzt auf bestimmte DAX-Werte, die interessant sind. Den Anfang macht Beiersdorf, gehört zu den Gewinnern heute. Warum?
Ja, in einem Fall gibt es jetzt technische Gründe, wie man immer so schön sagt. Es wurde ein Kurs erreicht, der den Charttechnikern, die halt nur auf die Kurse schauen, auf die Kursentwicklung, die Möglichkeit gibt, da zu kaufen. Aber Beiersdorf, das muss man dazu sagen, gehört eben auch zu den sogenannten defensiven Titeln. Also Titel, die immer gehen, Cremes und sowas läuft halt immer. Die Aktie jetzt 1% im Plus. Das hat sie aber mit einigen anderen gemeinsam, die eben auch grundsätzlich defensiv aufgestellt sind. Das sind so Werte, die in Krisenzeiten gesucht werden. Also auch ein Zeichen dafür, dass man dem Braten hier ganz so nicht traut.
Der Automobilzulieferer Continental, da gab es Medienberichte, dass sie Tests gefälscht haben sollen in der vergangenen Woche. Heute gibt es schon wieder Negativschlagzeilen.
Ja, weiterhin Probleme bei der Reifenproduktion. Das macht aber momentan im Aktienkurs nichts aus. Die Aktie 1,2% im Plus. Das ist so ein bisschen auch Nachholbedarf. Continental auch angesichts dieser Meldungen letzte Woche schwer unter die Räder gekommen, wenn man das mal so sagen darf. Da greifen jetzt Anleger zu und kaufen günstig nach.
Technologietitel sind begehrt heute. Warum?
Das ist zurückzuführen auf eine Empfehlung von JP Morgan. Da sieht man eben bei der Bank, dass die Kurse für Technologietitel derart in den Keller geprügelt wurden in der Vergangenheit, dass man da jetzt zugreifen kann. Beispielsweise Infineon jetzt mit 0,6% deutlich stärker als der Markt und SAP mit 1,9%, da muss man nicht drüber reden, ist auch ein ordentlicher Aufschlag. Also da gibt es offensichtlich Nachholbedarf. Die Bank empfiehlt den Kauf und da folgen Anleger gerne.
Wir schauen noch auf den Goldpreis.
Ja, untypisch für Krisenzeiten. Der Goldpreis rutscht erneut ab. Aktueller Kurs jetzt in London bei 1.639 US-Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das mit Zahlen und Analysen von der Börse in Frankfurt. In Köln fiel neulich ein bedeutendes Stellwerk vor dem Hauptbahnhof aus. Und dieser Vorfall zeigte, wie praktisch die Bahn ist, wenn sie fährt und wie chaotisch es werden kann, wenn Engpässe entstehen. Auf vielen Trassen wird es auch deshalb eng, weil alte Bahnstrecken stillgelegt wurden, andere. Und gerade in der Region gibt es trotz der Schienen, die da sind, keine Strecken mehr und damit keinen Anschluss an das Bahnnetz. Zwei Verbände haben heute zur Pressekonferenz geladen und fordern, stillgelegte Strecken müssen reaktiviert werden. Anja Nils.
Die Menschen in Deutschland wollen mehr Bahn fahren. Das habe unter anderem das 9-Euro-Ticket gezeigt, sagt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Und gerade im ländlichen Raum ist oft gar nicht die Gelegenheit, weil die Schienenstrecken stillgelegt sind.
Denn über 5000 Kilometer des Zugnetzes in Deutschland sind seit 1994 stillgelegt worden, weil es die Deutsche Bahn im Rahmen der Privatisierung als unrentabel erachtete. Das war ein großer Fehler, sagen die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Fernverkehrsunternehmen VDV und fordern, stillgelegte Bahnstrecken schneller wieder ans Netz zu nehmen. Andernfalls werde die Verkehrswende nicht gelingen. In einer Liste habe man jetzt Strecken zusammengestellt, die das Potenzial für eine Reaktivierung haben, sagt Lars Wagner vom VDV.
Also wir schlagen jetzt nicht irgendwas vor, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sondern wir schlagen wirklich Strecken vor, wo eben Bevölkerungswachstum ist oder wo tatsächlich auch durch Wirtschaftsverkehr, also Schienengüterverkehr, einfach der Transport von Waren schneller und einfacher und auch zuverlässiger letztlich auf der Schiene dann umgesetzt werden kann.
In 332 Städten und Gemeinden würden von der Reaktivierung 3,4 Millionen Einwohner profitieren. Es gäbe zurzeit 100 Mittelzentren in Deutschland ohne Schienenanschluss. Besonders schlecht sieht es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern aus. Spitzenreiter bei der Reaktivierung von Bahnstrecken ist Baden-Württemberg. Dort wurden 12 Strecken in den letzten Jahren wieder in Betrieb genommen, 20 weitere sind in Planung, meint Winfried Herrmann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg im ZDF.
Im ländlichen Raum sind Städte und große Ortschaften abgehängt worden und heute drehen wir den Spieß um. Wir reaktivieren die Strecken, die dringend gebraucht werden für eine moderne, nachhaltige Mobilität.
Ein Erfolgsbeispiel für eine Reaktivierung sei die jetzt viel genutzte Schönbuchbahn von Böblingen nach Dettenhausen, wo die Menschen jetzt auf umständliche und langwierige Busfahrten verzichten können.
Es war schon beschwerlich. Also es war vor allem mit Kinderwagen und so war es extrem schwierig. Und das ist eine totale Erleichterung gewesen dann.
Der Busverkehr ist auch, wie soll ich sagen, suboptimale Lösung, weil das ist auch wiederum ein Fahrzeug auf der Straße. Und hier mit den Schienen, da gibt es wenig Stau.
In Brandenburg dagegen soll die reaktivierte Strecke zwischen Joachimsthal und Templin jetzt schon wieder stillgelegt werden, weil sie zu wenig genutzt wird. Kein Wunder, sagt Dirk Pflege.
Der Zug ist zu langsam, dann sind die Busverbindungen nicht abgestimmt bei dieser Strecke. Das heißt, wenn man parallelen Busverkehr hat, darf man sich nicht wundern, wenn die Fahrgastzahl niedrig ist oder niedrig bleibt auf dieser reaktivierten Schienenstrecke. Und sie ist nicht durchgebunden. Die ist also überhaupt nicht attraktiv in den Gesamtfahrplan eingebunden.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, den öffentlichen Verkehr auf der Schiene bis 2030 zu verdoppeln. Allein im Jahr 2022 ist noch kein einziger Kilometer der früher einmal vorhandenen Schienenstrecken wieder in Betrieb genommen worden.
Alte Bahnstrecken sollen reaktiviert werden, fordern Verbände in Berlin, Anja Nils berichtete. Viele Chinesinnen und Chinesen trinken gerne Wein, vor allem Rotwein. Der wurde früher vor allem aus dem Ausland importiert, inzwischen wird aber immer mehr Wein in China angebaut. Weißwein ist in China relativ exotisch und noch exotischer ist weißer Riesling. Aber genau auf den setzt eine Winzerin am Rande der Wüste Gobi. Der Anbau und die Weinproduktion aufwendig und teuer. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel hat die Winzerin besucht.
Weinlese im Landesteil Ningxia. Im Hintergrund ist das karge Hirlan-Gebirge zu sehen. Kurz vor Mittag steht die Sonne hoch am Himmel. Es ist 30 Grad heiß. Wo früher karges, steiniges Land war, knien heute Arbeiterinnen auf dem Boden und schneiden mit einer Schere sorgfältig die reifen Trauben von den Reben ab und packen sie in Körbe. Die Trauben sind prall und schmecken süß. Auf dem 70 Hektar großen Weingut von Wangfang wird heute Riesling geerntet. Die rund 50-Jährige hat ihr Weingut namens Kanaan vor 10 Jahren gegründet, mit Startkapital von ihrem Vater, der schon länger ein Weingut in der Nähe betreibt. Inzwischen produziert sie bis zu 100.000 Flaschen Wein im Jahr, erzählt sie. Merlot, Cabernet Sauvignon und Riesling.
Ist euer Riesling hier?
Ja.
My Riesling.
Wang Fang spricht auch Deutsch, möchte aber lieber auf Englisch sprechen. Da fühle sie sich sicherer, sagt sie. Sie hat 10 Jahre in Deutschland gelebt. Anschließend entschloss sie sich, Riesling in Ningxia anzubauen. Doch für die deutsche Rebsorte ist es eigentlich viel zu heiß hier. Und Chinesen trinken fast ausschließlich Rotwein. Doch das hat Wang Fang nicht abgeschreckt.
Like a revolution in this wine region, Riesling.
Das ist wie eine Revolution in dieser Gegend. Die Leute nennen mich Crazy Fang, die Verrückte. Ein Grund ist sicherlich, dass ich hier Riesling anbaue, ohne irgendwelche Erfahrung damit zu haben. Das hat auch meine Freunde in Deutschland überrascht. Bist du komplett verrückt? Riesling aus der Wüste Gobi?
Hey, crazy. Are you really crazy? You have Riesling from Gobi Desert?
Weinbau in der Gegend bringt große Herausforderungen mit sich. Die Wachstumsperiode ist vergleichsweise kurz, von Mitte April bis September, dann wird schon geerntet. Weil es im Landesteil Ningxia so trocken und heiß ist im Sommer, müssen die Weinreben bewässert werden. Weil es im Winter so kalt ist, bis zu minus 25 Grad, müssen die Weinstöcke jeden Herbst auf den Boden gebunden und komplett mit Erde bedeckt werden. Sonst würden die Reben erfrieren. Im Frühjahr werden sie dann wieder ausgebuddelt. Die ganze Prozedur ist extrem aufwendig und treibt die Kosten für Wein aus der Region Ningxia in die Höhe. Die günstigste Flasche Riesling von Wangfang kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Einen trinkbaren deutschen Riesling bekommt man selbst in China günstiger, trotz der hohen Importsteuern. Weitere Gründe, warum guter Wein aus China teuer ist, sind die hohen Investitionskosten. Trotz der vergleichsweise hohen Preise für chinesischen Wein, verraten Insider, machen viele Weingüter in der Gegend Verlust, auch wenn kaum ein Winzer offen darüber sprechen mag. Die chinesische Riesling-Winzerin Wang Fang führt durch ihr Haus. Sie hat viele Möbel und Gemälde aus Deutschland mitgebracht. Innen erinnert ihr Haus an ein deutsches Landhaus. Stolz erzählt sie von den internationalen Preisen, die ihre Weine gewonnen haben. Die meisten ihrer Flaschen gehen an chinesische Hotels und Restaurants oder werden auf Veranstaltungen ausgeschenkt. Sie hat aber auch Kunden, die individuell bestellen und auch schon ins Ausland exportiert. Und würde das in Zukunft gerne noch mehr tun.
Why should people buy Chinese Riesling?
Warum sollten die Menschen chinesischen Riesling kaufen? Wenn du ein Weinliebhaber bist, musst du chinesischen Riesling probieren. Man muss doch unterschiedlichen Riesling aus verschiedenen Teilen der Erde probieren. Warum keinen chinesischen? Chinesischer Riesling ist mein Riesling, den musst du probieren.
Riesling ist Chinese Riesling, so you have to try.
Eine Reportage vom Rande der Wüste Gobi war das von Benjamin Eisel. 13.56 Uhr, Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag. Wir kommen zur Wirtschaftspresseschau und da geht es um steigende Strompreise. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fordern, dass es in Deutschland künftig unterschiedliche Preiszonen geben soll. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung.
Hintergrund sind die sogenannten Stromnetzentgelte, die jeder zahlen muss. Die Folge ist, dass Länder, die einen hohen Anteil am Ausbau der erneuerbaren Energien schultern, die höchsten Strompreise verkraften müssen. Kein Wunder, dass der Norden das Thema in der aktuellen Energiekrise wieder aufwärmt. In Niedersachsen wird in 2 Wochen gewählt. Die Frankenpost aus Hof bemerkt, die CSU-Vertreter, die erwartungsgemäß empört und gewohnt schrill auf den Vorstoß aus dem Norden reagiert haben, müssen dringend vor ihrer eigenen Haustüre kehren. Es ist nicht damit getan, dass sie das System des Länderfinanzausgleichs, über das Bayern über die Jahre Milliarden in andere Bundesländer gepumpt hat, jetzt in Frage stellen. Wenn der Freistaat Bayern ein starker Industriestandort bleiben will, muss er endlich auch ein Energiestandort und ein Energieproduzent werden. Die Süddeutsche Zeitung blickt voraus auf das Treffen der EU-Energieminister, die über Notfallmaßnahmen gegen die hohen Strompreise beraten. Der Rechtsakt verpflichtet die Regierungen, die hohen Gewinne billiger Kraftwerke abzuschöpfen und mit den Erlösen Haushalte und Firmen zu unterstützen, die stark unter den Energiepreisen leiden. Die Bundesregierung plant so etwas ohnehin. Der EU-Rechtsakt liefert dafür den Rahmen. Das Gesetz schreibt für Öko-, Braunkohle- und Atomstromanbieter eine Preisobergrenze von 180 Euro pro Megawattstunde fest. Der Börsenpreis für Elektrizität ist deutlich höher. Die Differenz soll an die Staaten fließen. Grund für die hohen Notierungen sind die exorbitanten Kosten der Gaskraftwerke. Die bestimmen de facto den Börsenpreis für Strom. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit droht die EU nach der Corona-Krise daran zu scheitern, dass sich in der Not jedes Land selbst das Nächste ist. Die EU-Energieminister verfolgen weiter ihre jeweils ganz eigene nationale Strategie, lehnen Solidarität teilweise offen ab und versuchen in jeden Vorschlag der Europäischen Kommission für gemeinsames Vorgehen möglichst viele Ausnahmelöcher zu bohren. Das Handelsblatt findet, auch die Wirtschaft trage in der Energiekrise eine Verantwortung. Jetzt geht es darum, die energiesparendsten und damit zukunftsfähigsten Lösungen zu finden. Dazu sind deutsche Unternehmen fähig. Sie sollten einfach das tun, was sie am besten können. Etwas gegen Knappheiten unternehmen, nun eben bei Strom und Energie.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Wir schauen noch auf die Sendung Deutschland heute hier im Deutschlandfunk gleich nach den Nachrichten. Ein Thema, eine Reportage über die wachsende ukrainisch-orthodoxe Kirchengemeinde in Berlin. Besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Benjamin Hammer.